Soll man jemanden in der Erde bestatten? Soll man eine Feuerbestattung machen? In der Urne begraben werden? Ihr habt eine Frage dazu gestellt. Wie sollen wir uns als Christen dazu stellen? Und gerne wollen wir aus der Schrift dazu versuchen, eine Antwort zu geben. Es ist ganz interessant, dass es heute alle möglichen modernen Bestattungsformen gibt. Die einen machen eine Diamantbestattung, die nächsten machen eine Erdbestattung, das ist das, was wir immer kannten. Die nächsten machen eine Feuerbestattung, dann gibt es eine Urnenbestattung, dann gibt es eine Wald- und Baumbestattung, eine Wiesen-, eine Feld-, eine Felsbestattung sogar. Es gibt eine Seebestattung, eine Luftbestattung, eine anonyme Bestattung, muslimische Bestattung. Also es gibt keine Grenzen für die Kreativität und für das, was man sich vorstellen kann. Tatsächlich ist es im Moment so, dass ungefähr 2/3 der Bestattungen Feuerbestattungen sind. Also das ist die Methode, die am meisten inzwischen durchgeführt wird. Es gibt in Regionen in Deutschland sogar, ja, es gibt Regionen, wo 90% Feuerbestattungen sind. Was ist der Hintergrund? Das sind in aller Regel finanzielle Gründe, aber nicht nur. Es gibt auch den Versuch, die Existenz auszulöschen und es unmöglich zu machen, dass man wieder gesammelt wird. Man hat also irgendwie Angst, dass es doch ein Jenseits gibt, dass es doch ein Leben nach dem Tod gibt. Und Gottes Wort spricht ja auch davon, dass es ein solches Leben gibt und dass der Körper das Samenkorn ist, das Gott benutzt, um dann den Auferstehungsleib zu bilden. Wir lesen in 1. Korinther 15, Vers 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Vers 37, was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem anderen Samen. Das zeigt, wie Gott eben die Auferstehung macht. Da kommt ein Samenkorn, nicht der ganze Leib, aber ein Samenkorn und den benutzt Gott für eben bei Pflanzen, für einen neuen Leib. Und dann heißt es in Vers 38, Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und zwar einem jeden, der Samen seinen eigenen Leib. Also es gibt eine Auferstehung, sagt der Apostel Paulus hier, durch den Geist Gottes geleitet. Und da gibt es ein Samenkorn des alten Körpers, das eben zu dem Auferstehungskörper dann, der eine ganz neue Art hat. So Vers 42, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Wir sehen also, dass da eine Auferstehung stattfindet von Verweslichem und dass Gott in der ersten Auferstehung etwas Unverwesliches daraus hervorbringt. Vers 44, es wird gesät ein natürlicher Leib, wie unser Körper natürlich ist. Es wird auferweckt ein geistiger Leib, ein Leib, der zu einer ganz anderen Sphäre gehört. Vers 53, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Und dem will offensichtlich der Ungläubige aus dem Weg gehen und er meint, wenn er jetzt eine Feuerbestattung macht, dann ist alles aufgelöst und dann kann Gott das nicht mehr zusammensammeln. Das ist eine so menschliche Vorstellung und einfach das Ausschalten von Gott, aber es zeigt eben auch die Angst davor, es könnte ein Jenseits geben. Nun, es gibt eine Auferstehung. Und der Mensch ist nicht in der Lage, sie unmöglich zu machen. In Johannes 5 spricht der Jesus von dieser Auferstehung. Er sagt in Vers 28, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Das macht deutlich, es gibt zwei verschiedene Auferstehungen, die sind sogar über 1000 Jahre voneinander getrennt. Die Auferstehung des Lebens, daran werden wir Anteil haben, alle, die an Jesus glauben, sie werden auferweckt werden und dann werden wir bei dem Herrn Jesus sein, bei Christus sein. Und zwar unabhängig natürlich von der Art der Bestattung, die kann das absolut nicht verhindern. Aber dann gibt es eben die Auferstehung zum Gericht und das ist eine Auferstehung, die eben dazu führt, dass der Mensch einen Körper hat. Denn auch der Ungläubige, er wird vor Gott stehen. Und das ist ja das, wovor sie Angst haben. Er wird vor Gott stehen, er wird einen Körper bekommen. Das wird eben nicht wie bei uns ein Herrlichkeitsleib sein, der ersten Auferstehung, sondern das wird ein Leib sein, der an dieser Auferstehung des Gerichts Anteil hat, um vor dem großen weißen Thron, von dem Offenbarung 20 spricht, um dort gerichtet zu werden. Das ist eine ganz furchtbare Szene, die man sich kaum vorstellen kann, außer in dem, was der Geist Gottes hier dazu sagt. Offenbarung 20, Vers 11, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Das heißt, da flieht alles vor dem Richter, der dort steht. So schrecklich ist die Szene. Und er wird richten und er wird diejenigen, die nicht glauben, sie stehen in einem Körper dort vor ihm, dass sie dieses Gericht in Empfang nehmen können und als Menschen, nicht irgendwie als Seelen, sondern als Menschen dann ewig in dem Feuersee, in der Hölle leiden müssen, diese Strafe Gottes erleiden müssen. Das muss keiner, denn heute bietet Gott noch das Heil in dem Herrn Jesus an. Aber jeder, der das ausschlägt, der wird da so vor dem Herrn Jesus stehen, vor dem großen weißen Thron. Und er will fliehen, er will weglaufen, aber er kann das nicht, weil der Herr ihn da richten wird. Das muss eine ganz furchtbare Situation sein und man kann nur noch werben dafür, Jesus als Retter heute noch anzunehmen, ihm die Sünden zu bekennen, ehe es für immer zu spät ist. Bedenke, du kannst vor Gott nicht davonlaufen. Du kannst das meinen, aber Gott, darf ich das so menschlich ausdrücken, holt dich ein. Spätestens dann wirst du vor ihm stehen. Nun, es geht um Begräbnisse. Und wir finden im Alten Testament, eigentlich in der Schrift überhaupt, dass Menschen begraben wurden. Ich nehme mal 1. Mose 15. Da finden wir in Vers 15, dass das schon vorhergesagt wird. Abraham wird von Gott gesagt, du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Kapitel 23, Vers 19 zeigt, wie Abraham seine Frau Sarah begraben hat. Und wenn es um Verbrennen geht, dann wird das ausdrücklich negativ vermerkt. In dem Propheten Amos, da heißt es in Kapitel 2, Vers 1, so spricht der Herr, wegen 3 Freveltaten von Moab und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, das Gericht, weil es die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt hat, so werde ich ein Feuer senden nach Moab. Hier ging es sogar noch um Schändung von Gräbern, aber das zeigt, wie Gott das Verbrennen von Gebeinen, wie er das mit negativen Worten uns vorstellt, wie er das wirklich als eine Gerichtsursache uns vorstellt. Wahrscheinlich ist dieses Verbrennen heidnischen Ursprungs. Ja? Wir finden zum Beispiel bei Buddha, dass man die Vorstellung hat, der Tote gelangt dadurch durch die Verbrennung in eine transzendente Luft. Aber dass diese heidnische Vorstellung, ja, dass man damit irgendwie den Göttern noch irgendwie ein Opfer bringen kann, das ist in Gottes Augen etwas Schlimmes, ist etwas absolut Verkehrtes. Und Verbrennen, wenn es um das Verbrennen von Menschen geht, auch in jetzt dieser Form von Toten, dann wird das eigentlich immer verbunden mit Gericht. Ich nehme mal 1. Mose 38. Und in 1. Mose 38 ist sowieso ein ganz trauriges Kapitel. Da heißt es in Vers 24, es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde Juda berichtet und gesagt, Tamar, deine Schwiegertochter, hat gehurt und siehe, sie ist auch schwanger von Hurerei. Da sprach Juda, führt sie hinaus, dass sie verbrannt werde. Das ist ein Gerichtsurteil Gottes. Oder in 3. Mose 20 finden wir erneut, da jetzt in dem Gesetz, dass mit diesem Verbrennen Gott Negatives verbindet. 3. Mose 20 in Vers 14. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und ihre Mutter, das ist eine Schandtat. Man soll ihn und sie mit Feuer verbrennen, dass keine Schandtat in eurer Mitte sei. Also wenn einer die Tochter und die Mutter zusammennimmt als Ehefrau, das war in Gottes Augen so schändlich. Auch 4. Mose 17, Vers 4 wird das beschrieben, dass das in Gottes Augen ein Gerichtsurteil ist. Im Unterschied dazu, Mose zum Beispiel, Gott selbst, findet man in 5. Mose 34, Vers 6, er hat Mose begraben. Er hätte ja auch etwas anderes tun können, aber er hat, darf ich das mit Ehrfurcht sagen, gewissermaßen Hand angelegt, um Mose zu begraben. Was ist mit dem Herrn Jesus? Johannes 20, Vers 42, man hat Jesus, und das ist sehr eindrücklich, wie das beschrieben wird, dass der Herr Jesus begraben wird. Und mit was für einer Ehrfurcht, mit was für einer Würde wird da von dem Körper des Herrn Jesus geschrieben. Johannes 19, Vers 42. Dorthin nun wegen des Rüsttags der Juden in diese neue Gruft, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesus, nicht seinen toten Körper, sondern Jesus. Das wird mit seiner Person identifiziert Und ich meine, dass uns das zeigt, wie Gott Wert darauf legt, dass wir wirklich begraben. Johannes der Täufer, Matthäus 14, Vers 12 und auch in Markus 6, Vers 29 finden wir, dass treue Leute ihn begraben haben. Stephanus, Apostelgeschichte 8, Vers 2, da haben Treue ihn begraben. Wahrscheinlich Christen, die ihn dort begraben haben. Dann David in Apostelgeschichte 2, Vers 29, er wurde begraben, heißt es dort. Der reiche Mann, selbst der ungläubige reiche Mann, Lukas 16, Vers 22, er wurde begraben. In negativer Hinsicht spricht der Herr Jesus davon, was die Pharisäer daraus gemacht haben, aber auch die alttestamentlichen Propheten, sie wurden begraben. Wir finden also in der Schrift so keinen Hinweis auf Urne und Verbrennung, außer in gerichtlicher Handlung. Auch bei dem großen Brand von Asa, 2. Chroniker 16, Vers 14, scheint es mehr um einen Brand daneben zu gehen, als um das Verbrennen des Körpers. Wir werden also überall darauf hingewiesen, dass Gottes Gedanke ist, dass man begräbt. In 1. Mose 3 heißt es ja in Vers 19, was durch den Sündenfall mit dem Menschen geschieht. Da sagt Gottes Zucht: Im Schweiß deines Angesichts wirst du Brot essen und so weiter, denn Staub bist du, bis du zurückkehrst zur Erde. Denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch versucht eben, dem aus dem Weg zu gehen, indem er so eine Asche da organisiert, denn er meint, das ist jetzt kein Staub und da kann ich Gott sozusagen Lügen strafen, da kann ich verhindern, dass das wahr ist, was Gott sagt. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Das führt zu folgenden Schlussfolgerungen. Wir wollen begraben. Das ist Gottes Weise, wie wir mit einem Gestorbenen nach seinen Gedanken umgehen. Nun gibt es solche Personen, solche Familien, die finanziell dazu nicht in der Lage sind. Heute ist das Begraben wirklich teuer, deutlich teurer geworden als eine Feuerbestattung. Dann wollen wir als Familie, und das sind die Ersten, die gefragt sind, 1. Timotheus 5, Vers 8, da geht es um Witwen, um die Unterstützung, aber wir können das auf diesen Bereich durchaus anwenden. Die Familie ist gefordert, die erweiterte Familie dann finanziell zu unterstützen. Und danach, wenn das vielleicht, weil es eine ungläubige Familie ist, nicht möglich ist, dann hat natürlich das örtliche Zusammenkommen eine Verantwortung, dort auch zu unterstützen. Aber bitte danach. Zunächst mal hat die Familie, insbesondere wenn es sich um Gläubige handelt, die Aufgabe. Nun ist es manchmal so, dass ein Gläubiger ungläubige Familienmitglieder, vielleicht Kinder hat, vielleicht sogar der Ehepartner, weil man zum Glauben gekommen ist in der Ehe erst. Und da kann man nur empfehlen, dieses Thema frühzeitig anzusprechen. Man hat oft nicht den Mut, das habe ich erlebt, aber das sollte wirklich von dem Gläubigen angesprochen werden, vielleicht notfalls in einem Testament auch formuliert werden, dass er gerne begraben werden möchte, dass er eine Erdbestattung haben möchte. Wir haben als Brüder, als Gläubige, die Verantwortung tragen am Ort, auch eine Verantwortung, da in guter Weise zu beraten. Eine solche Beerdigung ist ja auch die Gelegenheit, das Evangelium zu bringen. Das ist natürlich keine Evangeliumsveranstaltung. Ja? Wir dürfen das nicht missbrauchen. Aber an dem offenen Grab, da werden wir ja ein Wort sagen können über Christus, über die Notwendigkeit, sich zu bekehren. Und was ist mit demjenigen, der dort in dem Grab liegt? Und diese Möglichkeit sollten wir uns nicht entgehen lassen. Sie sollten wir natürlich in Sorgfalt und auch in Vorsicht sollten wir sie nutzen. Ja, und wie ist das bei einer Kremation, bei einer Urnenbestattung? Ist sie gut? Nein, sie ist nicht gut. Wir wollen das nicht. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht bei einer Beerdigung, sagen wir bei einem Nachbarn oder wenn wir das mitbekommen, nicht deshalb trotzdem hingehen. Dass diese Wahl nicht nach Gottes Gedanken ist, ist das eine. Das andere ist aber, dass es ja auch um die Angehörigen geht, denen wir Trost geben können, die vielleicht nicht im Blick auf den Toten, der ungläubig war, aber im Blick darauf, dass es noch eine Chance gibt, sich an Jesus zu wenden, dass er ein wirklicher Tröster ist. Und wie ist das? Kann man da predigen? Kann man, wenn jemand sich hat verbrennen lassen, kann man da eine Beerdigung machen? Natürlich. Wenn wir Gottes Wort bringen können, können wir auch eine Urnenbestattung begleiten. Auch wenn wir das nicht für richtig halten, das werden wir einer Beerdigung ja nicht sagen, sondern wir werden dann etwas sagen über den Himmel. Und auch über die Wichtigkeit dieser Entscheidung, die wir nur im Leben fällen können, uns für den Herrn Jesus zu entscheiden, uns zu bekehren und Buße zu tun. Ja, es gibt eine erste Auferstehung, von der der Apostel Johannes oder wir könnten sagen der Herr Jesus selbst in Offenbarung 20 spricht. Da zeigt er, dass es eine erste Auferstehung gibt und dass es eine Auferstehung zum Gericht gibt. Glückselig, sagt dort der Schreiber, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Glückselig und heilig, wer daran Teil hat. Und das wollen wir gerne vorstellen. Da wollen wir gerne auch diese Botschaft weitergeben, unabhängig davon, in was für einer Art jemand bestattet wird. So wollen wir klar sehen, was Gottes Urteil ist, wollen aber Gelegenheiten nutzen, natürlich in Weisheit, in Zurückhaltung, auch in Andacht und auch in einer Weise, dass wir natürlich Rücksicht nehmen auf die Empfindungen der jeweiligen Familie und wollen noch einmal Gottes Wort vorstellen und die Möglichkeit geben, dass man Jesus als Retter annimmt.